Zwei Stunden Verspätung, fangen wir mal ganz entspannt an. Mimi Kraus ist heute da. Ich glaube, bei jedem anderen Podcast-Gast würde ich das wirklich persönlich und übel nehmen. Aber ich bin froh, dass sie überhaupt hier ist. Und wir hatten um 10 Uhr morgens Termin vereinbart, das ist 12.05 Uhr. Und ich habe, glaube ich, 50.000 Mal eben schon Nachrichten geschrieben, 50.000 Mal angerufen. Aber es gab auch, glaube ich, in den letzten zwei Jahren, seitdem wir uns kennen, zig Male, wo er vorbeikommen wollte. Ich warte immer noch drauf, dass er kommt. Und
das ist ein geiles Intro.
Und auch Kaffee trinken, essen, also da war alles dabei. Und wie gesagt, es gibt, glaube ich, also bei jedem anderen würde ich es übel nehmen. Aber wer drei Dopingkontrollen verpasst hat und auch seinen Scheidungstermin auch verpeilt hat dieses Jahr, dem kann ich es nicht übel nehmen, weil bei ihm ist das wirklich, glaube ich, einfach in seinen Genen mit drin. Aber das werden wir jetzt alles im Podcast besprechen. Herzlich willkommen, Michael Mimi Kraus.
Vielen Dank für dieses charmante Intro. Besser hätten wir es nicht schreiben können.
Na. Also du bist wirklich so für mich outstanding in vielerlei Hinsicht, weil ich echt denke, wenn ich so sehe, wie gottesverpeilt du bist. Junge, du warst mal Handball-Weltmeister, du hast ein HSV durch die Champions League durchgeschleudert, du warst auch, bist auch fast mal Katari geworden, ja, die wollten dich ja schnappen, also quasi der Ronaldo der Handball-Liga gefühlt und bist Unternehmer, Entertainer, Sportler, Speaker, ich weiß ja was noch alles, Fitnessstudio-Besitzer, jetzt kommt noch Paddle dazu. Wie kriegst du das alles unter einen Hut mit deinem Kopf? Also du bist ja wirklich gotteszerstreut. Also ich kenne dich jetzt seit zwei Jahren und ich sage jedes Mal drei Ave Maria, wenn ich mit dir spreche oder mit dir telefonieren will. Wie funktioniert das? Also irgendwie scheinst du es ja doch hinzubekommen.
Ja, das ist tatsächlich so. Das ist ein großer Fehlverhalten von mir, aber schon seit jeher. Ich weiß, versuche da natürlich auch dem ganzen Verhalten auf den Grund zu gehen, aber es ist einfach so, dass mein Zeitmanagement der absolute Katastrophe ist.
Hast du eine persönliche Assistentin oder
einen Ich habe ein Team auf jeden Fall und die schütteln natürlich auch mit dem Kopf, weil selbst dann fällt mir immer wieder ein, oh, ich muss ja noch kurz Training dazwischen schieben, weil mein Tag ja doch 24 Stunden hat und dann habe ich ja auch noch vier Kids, die ja immer vorgehen und als Familienpapa weißt du, da kommen manchmal unvorhergesehene Termine dazwischen. Und es wird mal ein bisschen später, was aber keine Ausrede sein soll. Ist tatsächlich so, dass ich manchmal ein bisschen unrealistisch in meiner Planung bin und sage, gut, ich habe jetzt sechs Stunden Zeit, da kann ich mir locker sechs Termine reinhauen. Und sobald mein Termin dann 20 Minuten länger geht, was ja sein kann bei meinem Redeschwall, ist es dann so, dass ich direkt im Verzug bin und direkt im Stress. Und das muss ich definitiv in den Griff kriegen. Das sage ich aber anfangs auch schon seit 30 Jahren.
Also es hat dich auch schon durch deine aktive Sportzeit auch begleitet, habe ich so mitbekommen. Also hier von den Dopingkontrollen damals, wo du irgendwie verpeilt hast.
Das war eigentlich tatsächlich ein anderes Sachverhalt. Bei den Dopingkontrollen war es so, wir hatten da eine App oder beziehungsweise eine Online-Plattform und da mussten wir tatsächlich immer angeben, wo wir sind. Und da habe ich mich so ein bisschen dagegen gesträubt, habe dann auch bei meinem Anwalt vorgehorcht und habe gesagt, so, das ist eigentlich eine Grauzone, dürfen sie eigentlich nicht. In Zeit einer von Datenschutz und sowas geht es die an, wo ich bin. Ich kann da eine Stunde angeben, wo ich am Tag bin und dann können sie mich jeden Tag kontrollieren. Die können ins Training kommen, wir hatten zweimal am Tag im Training. Die können morgens kommen, abends kommen, da hätte ich überhaupt...
Du hättest 24-7 getrackt werden sollen,
würde ich auch... Immer angeben, wo ich bin. Okay. Und das war dann zum Beispiel ein Mist-Test, den ich hatte, so nennt man das ja dann, Mist-Test, weil ich nicht anwesend sein konnte. Haben wir mittwochs in Kiel gespielt. Fernsehspiel, jeder wusste, dass wir dort sind und ich habe dann eingetragen am nächsten Tag dann zu Hause. Mhm. Habe aber natürlich mit eingeplant, dass wir am nächsten Tag erst zurückfliegen, dass ich erst um 8 Uhr morgens zu Hause bin. Und dann sind wir auf dem Weg in den Flughafen und dann klingelt mein Telefon, unbekannter Teilnehmer nochmal ein Punkt. Ich gehe nochmal nie ran, wenn unbekannter Teilnehmer dran steht.
Kenne ich.
Siehst du, wahrscheinlich auch nicht.
Anonym gehe ich nicht ran.
Genau, so, das war der nächste Misttest. Mhm. Und dann bin ich auf jeden Fall mal ran und dachte, wer ruft mich bis 6 Uhr morgens an? Und dann stand die Kontrolle vor meiner Tür zu Hause. Und dann habe ich gesagt, hören Sie mal, ich habe gestern Kiel gespielt, können Sie ja nochmal nachschauen. Und ich habe gesagt, das ist ihm völlig egal, hier steht drin, Sie sind zu Hause. Und ich so, okay, ich bin anderthalb Stunden daheim, warten Sie kurz. Nee, Sie müssen innerhalb einer Stunde hier sein. Und das war zum Beispiel ein Beispiel, wie ich meinen Test verpasst habe. Und dann habe ich gesagt, ja gut, dann bin ich ja dann auch ein bisschen trotzig. Und gesagt, so, gut, leck mich. Und das hat sich dann halt so summiert. Oder zum Beispiel eine Kontrolle in der Hochzeitsnacht. Was soll denn das? Ich trage da ein Hochzeitsnacht und dann steht jemand morgens so. 6:30 Uhr.
In den Flitterwochen am besten noch so irgendwo im Ausland.
Das ist natürlich rattenvoll, wenn der die Spritze abgenommen hat, die jetzt verrissen. Das muss man dann haben wir oben rausgeguckt. Also wenn sie haben gesagt, nee, ich mach nicht auf. Das ist meine Hochzeitsnacht. Also das waren schon harte. harte Vorkommnisse. Aber zurück zum Thema mit meiner Verpeiltheit. Das ist tatsächlich was ich definitiv in den Griff kriegen muss. Und da bin ich auch selbst reflektiert, weil das ja auch mein Umfeld auch beeinflusst. Und das ist mir drin.
Begleitet dich das aber schon so ein Leben lang, diese Verpeiltheit? Und würdest du vielleicht auch sagen, irgendwo ein Stück weit, warte, ist es auch irgendwo ein Antrieb? Weil ich kenne dich so, du bist so ultra zappelig auch. Und du hast auch wirklich Läuse im Arsch. Und ich erinnere mich, letztes Jahr im Stangelwirt, da haben wir uns vor 2 Jahren ja kennengelernt, kamst du ja zu mir und sagtest so, ey Tommy, lass zusammen TV Total Turmspringen machen. Ich habe direkt Schweißausbrüche gekriegt, ja, muss ich dazu sagen. Weil der kommt einfach aus der Ecke geschossen, aus dem Nichts und sagt einfach so, jo, wir machen das zusammen, ne? Dann ging das nicht, weil ich hatte Augen-OP, ne? Meine Augenärztin hat mir abgeraten, sowas zu machen, weil es kann sein, dass man auf dem Gesicht draufklatscht und so. Dann habe ich mir das im Nachgang angeguckt, da hat er ja Solo gemacht beim TV Total Turmspringen und ich dachte, Alter, woher hätte ich das rausholen sollen? Weil der Typ ist ja irre. Also man muss ja wirklich sagen, du bist ja wirklich irre, wenn du irgendwas willst, du fuchst dich so rein, bis du perfekt bist in dem, was du tust. Warum weiß ich das? Ich habe ihn vor 2 Jahren kennengelernt, da hat er einer der ersten Male Tennis gespielt damals nur bei dem World Changer Event. Da warst du noch so semi unterwegs und auf einmal ein Jahr später habe ich das Gefühl gehabt, der ist ein Vollprofi geworden. Also du hast ja auch so einen kranken Ehrgeiz in dir, wenn du was willst, also vor allem auf sportlicher Ebene, wir kommen auch gleich auf die berufliche Ebene, glaube ich, dass du nicht anders kannst, als versuchen, der Beste zu sein.
Ja, ich kriege jetzt schon wieder Gänsehaut. Das nervt mich total. Ich bin da, habe dann angefangen, Tennis zu spielen, habe mich im Verein angemeldet und habe dann gleich direkt gefragt, wer ist denn hier der Beste im Tennisverein? Und dann bin ich zum Hinhang gesagt, in 2 Jahren schlage ich dich. Und der hat dann halt rumgekichert und jetzt...
Jetzt hast du ihn geschlagen, oder?
Ja, gestern.
Gestern?
Tatsächlich.
Aber ist es so ein bisschen auch so, würdest du sagen, das ist auch so ein Antrieb bei dir? Also
ja, es ist ein Antrieb. Ich weiß, ich hinterfrage es manchmal, ob das gut ist. Weil es ist ja auch so, dass ich durchzeche hier Nächte und mein Kopf steht nicht still. Jetzt zum Beispiel auch Ideen, wenn wir nachher zum Beruf kommen, da explodiere ich total und habe es mittlerweile so, dass ich das dann alles niederschreibe oder diktiere. Weil es sind so viele Ideen, die dann auch irgendwann, wenn man drüber nachdenkt, dann tatsächlich auch Sinn machen. Wie mit dem Gym damals. Ich habe dann gesagt, ich möchte das beste Gym in Europa aufmachen. Also aber Definition, was ist das beste Gym in Europa? Natürlich aus dem Blickwinkel von einem Profisportler. Und jetzt mittlerweile fahren sie mit Reisebussen zu mir nach Göppingen aus Schweiz, aus Frankreich und verbringen da das Wochenende.
Wie viele aktive Mitglieder hast du in deinem Gym?
Insgesamt 2000 Mitglieder.
In Göppingen?
In Göppingen, ja.
Also das ist jetzt nicht Stuttgart, Frankfurt, Hamburg, Köln so, oder Göppingen?
Genau, man muss dazu sagen, dass aber auch Göppingen, das Vilstal, was die Gymdichte angeht, die am dichtesten besiedelte Region Deutschlands ist.
Also das ist wirklich, was Gyms angeht?
Wirklich, Wahnsinn. Fahr mal da Richtung Vilstal und dann guck dir mal die Dörfer an, wo da überall Gyms
sind. Also spricht es nochmal zusätzlich eigentlich für dich, dass du in der Gymdichte so viele aktive Mitglieder hast?
Absolut, das war auch totaler da dann zur Bank zu gehen und da einen Kredit dafür zu kriegen. Die haben mich ausgelacht und gesagt, raus, wir haben ein weiteres Gym hier in der Region, das macht wohl gar keinen Sinn. Ich sage, nein, ich mache kein Gym auf, ich mache einen Club. Ich mache den besten Club Europas. Und das.
Was ist jetzt der Unterschied zwischen einem Club und einem Gym?
Komm rein, der Vibe, du kommst rein und du fühlst dich wie zu Hause und sagst dann auch direkt, kommst rein in diese alte Lagerhalle, die umgebaute, und sagst dann direkt nice. Und dann sind wir auch schon beim Grund, warum das Ding nice heißt. Genau, da ist alles nice. Die Mitarbeiter sind nice, die Mitglieder sind nice, der Vibe ist nice, die Maschinen sind nice. Genau. Und das.
Also ich fühle mich so wohl, dass ich nicht so eine Nummer in einem Fitnessstudio bin.
Nein.
Du wirst dich mal begrüßt oder so, oder keine Ahnung. Sondern
du sagst, du bist auch ein aufgeschlossener Mensch, ein aufgeschlossener Typ, du lernst gerne Leute kennen. Ich auch, ich rede gar nicht. Lern gerne deine Story. Ich habe ja auch viele Fragen gestellt. Das war ja mega inspirierend. Dein Ride, deine Geschichte ist ja auch der Oberhammer. Und da können wir selber einen Podcast füllen, die ersten 20 Folgen. Ist das so?
Ja.
Zum richtigen Leben, das ist ja überragend.
Ja, also völlig. Ja, ich komme ja auch erst von einem Event, wo ich vor 15.000 Leuten jetzt gesprochen habe am Wochenende.
Genau.
Und gerade die Story hatte. Und am Ende kamen irgendwie Standing Ovations. Und ich war so völlig Gänsehaut.
Du musst dir mal vorstellen, vor 15 Jahren sagte jemand, du sitzt hier und redest vor 15.000 Leuten, die inspirierst. Jetzt mal ganz im Ernst.
Ja, und oder dass ich jetzt mit einem Mimi Kraus hier sitze, ja, also, so, oder dass wir uns kennenlernen, ne?
Ja, und du bist ja auch umtriebig, du bist ja auch sehr viele Interessensbereiche, fuchst dich ja auch rein, hast ja auch.
Ich muss sagen, wir haben schon viele Parallelen, also, ne, also ich bin jetzt nicht so gotteskrank verpeilt wie du, aber ich bin auch verpeilt, also das können einige aus meinem Umfeld bestätigen.
Das verstehe ich, das ist auch so gut.
Absolut, ich bin auch verpeilt, ich habe auch so, ich brauche viele Leute um mich herum, die mitdenken, weil ich sonst nicht auf die Kette kriege, aber ich kann das nachvollziehen und ich kann sehr, sehr viel relate mit dir in vielerlei Hinsicht, weil ich auch so diese Untriebigkeit in mir trage, ohne Ende, hat viele Vor- und Nachteile. Vorteil natürlich so, ich versuche auch immer so in allem der Beste zu sein oder ich versuche immer Gas zu geben, so ganz vorne mit dabei zu sein. Ja. Nachteil ist, du kommst halt hier oben nicht zur Ruhe.
Das ist genau, das ist es. Ja. Das ist die Kehrseite, natürlich, klar. Da hast du dann auch irgendwann einen Schlafmangel, weißt du, weil du durch Nacht, du trainst zu viel. Und das ist natürlich auch so ein bisschen geschuldet, wahrscheinlich in so ein Profisport-Syndrom, muss man ehrlich sagen. Du musst dir vorstellen, du machst 25 Jahre oder 30 Jahre das, was du liebst. Bei mir renne ich einen Ball hinterher, werfen von A nach B, richtig spektakulär.
Fast wie ein Fußballer, immer mit Händen halt.
Genau. Aber dann hast du so ein Socializing. Du hast immer ein Team rum, weißt du, so Teamfähigkeit. Weißt du, dann nach dem Training sitzt du zusammen, trinkst ein Bier und redest nur Schrott. Und dann hört die Karriere auf und du stehst dann morgens auf und sagst, scheiße, ich müsste jetzt eigentlich ins Training. Und dann hast du diese Unruhe und denkst so, okay, was treibt dich denn jetzt an? Was bringt dich denn dazu, morgens um 6 aus dem Bett zu gehen und nicht stehen zu bleiben? Mhm. Und ich mich ganz viel während meiner Karriere auch schon mit der Karriere nach der Karriere beschäftigt und gesagt, was macht mir denn Spaß? Und dann auch viele Bücher gelesen über Unternehmer.
Ja.
Hast du ja selber, wenn du was mit Passion machst, dann hast du nie mehr das Gefühl zu arbeiten.
Ich glaube, das ist so ein bisschen wie ein Rentner sein. Wenn du jetzt mit der aktiven Sportkarriere aufhörst, ich vergleiche das mit Rente in einem ganz normalen Berufsleben, danach kriegen die meisten Leute irgendwie Psycho-Probleme, ne?
100%.
Wirkliche Depressionen, dann hast du nicht gesehen, weil du auf einmal, die Routinen fallen weg, was ist jetzt so der Sinn des Lebens, was machst du danach?
Genau.
Ja. Und da halt anzuknüpfen und zu sagen, so, hey, von der aktiven Sportlerkarriere, die du Jahre, Jahrzehnte irgendwie hinter dich hattest, irgendwie dann versuchen, im normalen Leben jetzt irgendwie was auf die Kette zu kriegen und da anzuknüpfen, dass du eben nicht in Depression verfällst.
Ja.
Ich glaube, das muss schon hart sein.
Ja, es ist so. Und klar, die Leute lachen dann wahrscheinlich drüber und sagen, ja gut, jetzt trainierst du halt nicht mehr so viel. Und dann habe ich das umgeswitcht, diese Suchtverlagerung von dem vielen Training dann auf CrossFit, High Rocks, war dann da auch recht gut. Und dann kam Tennis, da habe ich zum Teil 8 oder 9 Stunden Tennis am Tag trainiert.
Alter.
Also dafür wurde ich nicht bezahlt.
Ja, das ist ja nicht geisteswitzig. Also musst du ja erstmal körperlich auch mitmachen. Also das ist ja auch Cardio.
Wahnsinn, ich habe dann auch, ne, ich bin dann richtig definiert geworden und und dann hat auch mein bester Freund gesagt, jetzt beruhig dich mal, ey, du bist seit heute Morgen um 9 auf dem Tennisplatz.
Wie alt bist du jetzt?
41. Ja, und das ist aber so, aber das hat mir dann so Spaß gemacht. Du machst dann einen Fortschritt und das keeps you going, weißt du, das macht dann Spaß.
Ja, ja.
Meine Kinder dann auch anfangen mit Tennis, weißt du, und ich bin jetzt schon besser als ich. Aber nee, das ist dann so und nach einem Sportler muss ich dann immer Gedanken machen. Selbst als Fußballer, wo man vermeintlich ausgesorgt hat, es geht ja darum, Was treibt dich denn weiter an? Weil wenn du als Fußballer viel Geld verdient hast und du hast dann plötzlich nicht mehr deinen Lebensmittelpunkt, dann bleiben ja deine Ausgaben gleich. Du gibst weiter Geld aus, das hat raus, aber du hast keine Einnahmen mehr. Und irgendwann stehst du da und sagst, scheiße, ich war doch mal Multimillionär. Wo ist die Kohle hin? Das weißt du, das passiert oft.
Ganz schnell kann das gehen.
Wie viel
Fußball? Ganz schnell.
Genau, das wollte ich unbedingt vermeiden. Und haben gesagt, was mache ich denn danach? Und dann habe ich gesagt, okay, Athletik war schon immer mein Ding. Ich will das beste Gym überhaupt machen. Dann hat es geklappt. Dann gehe ich jetzt halt so, bist du im Markt, lernst Leute kennen und bist dann halt auch im Markt und sagst, okay, was ist die schnellst wachsende Sportart der Welt? Kommt Paddle und Pickleball drauf und dann hast du mittlerweile Kontakte und dann gehst du da drauf. Ja. Und jetzt haben wir das relativ schnell realisiert, coole Partner an Land gezogen.
Also das heißt, neben deinem Gym machst du jetzt ein neues Konzept?
Genau, ich habe da Geschäftsführer ja dann auch eingestellt und habe eigentlich im operativen Geschäft gar nichts mehr zu tun. Und wir wandeln das jederzeit, gehen dann jetzt auch bei den Gym, ausbauen viel auf den Longevity-Faktor und auch Wellness, weil es ja doch Korrelation mit der Gesundheit hat. Und ich habe immer gesagt, wenn es Korrelation mit der Gesundheit hat, dann gehört es bei mir ins Gym. Da Sauna ist gerade auch ein ganz großes Thema. Lange Zeit.
Ich gehe jeden Samstagmorgen gerne.
Mach das weiter, gerne auch 2-3 Mal die Woche. Hat einen immensen Effekt auf die Lebensdauer und auch auf die Mental Health übrigens auch.
Interessant.
Absolut. Und das habe ich am Anfang immer so gesagt. Ich habe gesagt, Sauna hat doch keinen Effekt auf den Trainingseffekt oder auf den Körper. Bullshit. Das ist total so. Im Gegensatz
also,
zu Cold Plunge zum Beispiel ist auch der volle Trend.
Ja.
Ist fürs Mentale auch geil, aber jetzt mit Muskelaufbau gibt es jetzt Studien, die es verhindert tatsächlich. Also blockiert es ein bisschen.
Jetzt hast du ja neben deinem Gym-Club, fängst du jetzt an mit Paddle und Pickleball. Das heißt, auch da wirst du jetzt was Neues aufbauen.
Genau.
Wie kann ich mir das vorstellen?
Also ich habe vor 2016 mit meinem skandinavischen Trainer Magnus Andersen mich unterhalten und sagte zu mir, ey Mimi, nimm mir Gras, du musst hier eine Halle bauen mit Paddle. Und ich so, was?
Damals wahrscheinlich so, was ist Paddle, Alter?
Paddle, was ja. Redest du? Also, ja, in Skandinavien geht's voll ab, das schwappt hier rüber. Und ich so, nein, komm, lass mal. Hab mir's überlegt, aber es kann gucken, ich so, nee, passt.
2016, neues Jahr her.
Er ist jetzt mittlerweile in Portugal und hat da auch eine eigene Halle aufgemacht. Und in Schweden boomt ja das komplett. Und jetzt hier die schnellst wachsende Sportart der Welt.
Der Welt.
Boah, wird wahrscheinlich 2032 in Brisbane dann debütieren bei den Olympischen Spielen. Wenn das passiert.
Der Wahnsinn.
Alles wartet nur auf Nike, dass die den Markt auch entern. Weil Adidas ist schon drin, die sind alle schon drin.
Sketch. Und du bist jetzt auch ganz vorne mit dabei.
Ja, und ich habe dann gesagt, okay, ich habe ihn meinen Kontakt spielen lassen, habe dann direkt eine Halle genommen und ja, haben wir die entwerfen lassen und da machen wir jetzt tatsächlich in einem Kreis 3 Standorte, ja, und da direkt 3 Standorte raus.
Okay, also man merkt so, weniger machen ist nicht so sein Ding.
Das ist ja der Punkt. Das ist ja der Punkt, den wir vorher auch hatten. Wenn du einen Antrieb hast und diese Hummeln im Hintern, das ist dann immer schwer. Wenn das eine Projekt funktioniert, dann gehst du direkt. Also ich könnte die Schublade aufmachen, könnt ihr 20 Projekte voll, die ich noch umsetze.
Also mein letzter Stand noch vom letzten Jahr ungefähr war, irgendwann mal hast du mir irgendwas gesagt, dass du eine Boulderhalle übernimmst.
Die haben wir schon, genau.
Ja. Also eine Boulderhalle hast du auch.
Genau. Nice Boulderhalle, genau.
Und nice Boulder.
Ja, und die haben wir dann gesagt.
Ist das auch in Göppingen?
Ja, also im Nebenort.
Okay.
Und das ist also, ja.
Irgendwann dort alle sportlichen Aktivitäten, nur noch mit Mimi,
das
gefühlt.
Das wäre ein Traum, das wäre das Ziel. Weil mir Bewegung, da kommt es zum Key. Ich bin vierfach Papa und merke da einfach auch, wir haben die Kitas auch so ein bisschen abgeholt, dass die Kinder sich immer weniger bewegen und die haben Hand-Augen-Koordination weniger. Warum? Display. Ich verfluch's mittlerweile auch so ein bisschen. Gehört zu unserer Gesellschaft dazu, ganz normal. Aber die Entwicklung, dass sich Kinder weniger bewegen, gefällt mir gar nicht als Sportler sowieso und habe da mittlerweile auch sehr guten Kontakt zu den Kommunen und entwickeln da auch Projekte. Zum Beispiel auch, sind wir jetzt gerade dran, einen Trimm-Dichtpfad zu bauen, privat finanziert. Ja, weil du im Wald, zentrales Nervensystem, Kinder müssen sich bewegen. Und wenn du es nicht machst, wer denn dann?
Ja, ich mache voll gerne, gehe ich mit meinen Kindern in den Waldklettergarten.
Mach's
und
Vibe.
Machen so Parcours und so.
Genau.
Richtig, richtig, richtig gut.
Genau, und da sind wir jetzt dran. Den Nice steht eigentlich für Bewegung. Und jetzt gehen wir auch so langsam in den Kinderbereich. Weißt du, einfach was Nachhaltiges schaffen. Und da haben wir das Konzept von der Boulderhalle ein bisschen umgeschrieben. Dann auch betreutes Boulder- und Kindergeburtstage zum Beispiel werden so gestaltet, dass wir Challenges machen, damit wir auch wieder vermitteln, Leistung lohnt sich. Großes Thema auch für mich. Wenn man sieht, Bundesjugendspiele gibt es plötzlich keine Ehren- und Siegerurkunde mehr, sondern...
Katastrophe.
Dankeschön.
Ich habe früher für die Ehrenurkunde gekämpft.
Ohne Witz.
Wie ein Irrer. Ich habe sie zwar nie gekriegt, ich habe immer nur die Sieger geschafft.
Alleine, dass du auf dem Schulhof stehst und so, hey, hast du eine Sieger- oder Ehrenurkunde?
Ja.
Du wusstest, wenn du eine Ehrenurkunde, oh, das ist ein guter.
Das ist richtig das guter.
Props. Aber was macht das? Dann sagen viele, alle sollen sich gleich fühlen. Nö.
Nein.
Eine Siegerurkunde hatten die sagen dann, hey, was muss ich denn tun, damit ich nächstes Jahr eine Ehrenurkunde habe? Das treibt die.
Ja, das ist ja wie erster, zweiter, dritter Platz.
Ganz genau. Ja. Das ist auch so. Und das brauchen wir in unserer Gesellschaft auch wieder. Auch du, wenn du dir dann Arschwund arbeitest, dann kriegst du den Reward. Wenn du sitzen bleibst, im Bett bleibst, dann passiert auch nichts.
Ja.
Ganz normal.
Ohne.
Und ich drehe da durch und ich weiß, es haben andere Leute, kriege ich ganz viele Nachrichten, auch Beleidigungen von Eltern, die sagen, ja nee, es gibt ja auch unsportlichere Kinder. Ich sage, es geht mir gar nicht um Sport. Jeder hat sein Talent, jeder findet seine. Es gibt ja,
guck mal, es geht ja um Bewegung. Das fängt ja, das muss ja nicht mal sein, dass jetzt rennst und Fahrrad fährst, jeden Tag schwimmen gehst oder was auch immer.
Erstmal
es fängt ja schon mal bei der Bewegung an,
aber auch
dann Gemeinschaft.
Genau. Genau, und auch Leistung lohnt sich. Das geht ja auch, vielleicht spielt er dann besser das Instrument. Vielleicht findet er da seinen Hafen.
Oder soziale Bahn. Kontakte, vor allem bei Kindern. Ja, mit anderen Kindern zusammenbringen, Teamfähigkeit fördern. Genau,
so, das Soziale. Und auch sich behaupten in der Gruppe. Und du weißt auch, nicht jeder ist ein Leader in der Teamfähigkeit. Das
nein,
ist halt so.
Aber ist ja völlig in Ordnung.
Absolut, genau. Und da sind wir jetzt auch bei den Kids. Deshalb ist mir auch mal wichtig, dass meine Kids mit ganz, ganz vielen Kindern in Kontakt kommen, weißt du, und sich da auch aufreiben. Oder wenn die sich mal auch in die Haare kriegen, da gehe ich auch nicht dazwischen. Das ist Survival of the Fittest. Das ist so, die müssen lernen. Was glaubst du, wie oft ich früher einen auf den Deckel gekriegt habe?
Ja, du bist von meinem Sohn nicht anders. Wenn er kommt, Papa, der hat dies, der hat das, der ist, sag ich, bitteschön, regelt es unter euch.
Nee, ganz genau. Ja. Deshalb, wir haben viele Parallelen. Deshalb feiere ich auch so. Und wie gesagt, die Nice-Gruppe, die expandiert jetzt auch in die Jugend. Wir haben auch ein sportphysiologisches Konzept noch schon in der Schublade. Es gibt weniger Sporthallen. Die Kinder in der Schule, der Sportunterricht fällt aus. Das muss man mal vorstellen. Das iPhone-Display, das Blaulicht, weißt du, wir haben erste Metastudie gesagt, dass das auch kognitiv behindert einfach die Entwicklung der Kids. Und da machen wir so ein bisschen wieder einen Schritt in die analoge Welt.
Krass. Hm. 4 Kinder hast du. Wie alt?
4, 6, 7 und 10.
Wie kriegst du das unter einen Hut? Also ich meine, ich habe ja auch 4 Kids, so, ne? Und ja. Ich weiß, was so ein Struggle das ist. Du bist jetzt auch nicht wirklich nicht beschäftigt gefühlt.
Ja, ja, ja.
Dann 4 Kinder. Heute Morgen hast du mir noch geschrieben, bevor du kommst, ey, ich muss die Kinder bringen, ne? Deswegen verspäte ich mich. Wie funktioniert das?
Also, das ist natürlich auch ein Struggle, aber ich jetzt auch so ein bisschen sentimental, weil du dir ja immer so die Frage stellst, um was geht's eigentlich? Ich sitze auch abends manchmal bei mir daheim und denke so, boah, was machst du eigentlich? Gib doch einfach alles her. Und verbringen noch mehr Zeit mit den Kids. Das mache ich sowieso.
Du verbringst sehr viel Zeit. Also ich verfolge ja deine Storys wirklich so. Man muss wirklich sagen, also trotz dessen, dass du so aktiv bist und viel zu tun hast, sehe ich immer ultra viele Storys mit deinen Kindern.
Ja.
Was ich absolut feiere, wenn ich überlege, wie viele Leute es gibt, die ihre Kinder zur Seite schieben irgendwie. Und
das mache ich nicht. Und das natürlich erwische ich mich dann auch, habe ich mal erwischt und habe gesagt, so, oh shit, hey, jetzt, heute hätte ich ihn früher aus der Kita abholen können. Deshalb mache ich das seit ganz, ganz langer Zeit schon so, dass ich dem manchmal auch gar nicht in Kita stecke. Wir bezahlen es zwar, aber ich nehme es ja dann mit. Zum Beispiel zum Banktermin, wenn ich bei meinem Banker bin, kommt er mit, der malt dann und du weißt gar nicht, wie kinderlieb die ganzen Unternehmen sind. Die akzeptieren das alles, wenn du deine Kids mitbringst. So überragend, muss ich ehrlich sagen.
Hammer.
Da kann ich eine Lanze brechen für die ganzen Partner von mir, die holen da Malstifte raus, die dürfen spielen und es stört die nicht, wenn die dann auch mal kurz wieder intervenieren. Das ist überragend. Wirklich.
Großartig.
Und die Kinder danken es dir tausendfach. Die wollen ja eigentlich nur aufmachen.
Deine Aufmerksamkeit.
Nur das. Die wollen auch nicht die teuersten Spielsachen. Das denke ich immer an die Eltern da draußen. Ich habe da Diskussionen gehabt. Jetzt schweife ich kurz aus. Ein Freund getroffen im Urlaub. Und der hat dann auch gesagt, wie machst du das denn? Wie geht's? Und er hat mir den ganzen Tag zuguckt. Du bist ja nur am Rennen und krebst und brichst dir einen Zeh, weil du gegen Stein rennst, weil du einen riesen Krebs vor die Kinder fangen wolltest. Weißt du? Und haben ja da halt alles gemacht und waren nur draußen, nur aktiv. Weißt du? Ja,
aber das ist doch geil.
Ja.
Das ist doch geil.
Ja. Und dann sagt er so, so wäre ich auch gerne. Und ich sage, dann mach's doch. Schnapp doch mal die Schaufel und baue mit deinem Kleinen hier eine Sandburg. Du musst sehen, du musst doch bloß das machen, was er sagt. Oder der führt dich, du brauchst gar keinen Plan.
Nee.
Und dann sagt er so, ja, er will jetzt nur noch 5, 6 Jahre hasseln, kriegt jetzt sein zweites Kind und dann muss er gar nichts mehr arbeiten und dann kann er sich um die Kinder kümmern. Und dann sage ich so, oh, ganz falscher Weg.
Ganz schwierig.
Die werden so schnell und ab acht koppeln die sich so schnell an und dann sagen sie abends im Bett, nimm mal Papa, komm, leg dich doch nochmal zu mir ins Bett. Die wollen dann nichts mehr von dir wissen so langsam. Und dann hast du die Zeit, kriegst für mich zurück. Und das ist so krass. Und der hat dann tatsächlich einen komplett anderen Ansatz als ich. Dass er sagt, er arbeitet jetzt und hustelt so und dann ist der Kleine acht und dann kann er sich heftig Zeit nehmen und muss dann immer arbeiten und hat das finanzielle Polster. Und ich sage so, boah, das ist genau nicht das, was ich so ein bisschen Ansatz, weißt du, wie ich meine?
Ja, ja. Jetzt haben wir ein bisschen auch da wieder eine Parallele. Also ich war jetzt 2019 bis 2021 getrennt von der Mutter meiner Kinder. Und du bist jetzt auch seit diesem Jahr geschieden.
Ja.
Wie ist das für die Kids so? Wie nehmen die das wahr? Also wie handeln die das als Eltern, trotz räumlicher Trennung?
Also ich habe über die Trennung von Ben und mir eigentlich noch nie so richtig gesprochen. Das behalten wir auf uns. Aber ja, eine Trennung ist immer nicht einfach. Aber wir haben uns dann hingesetzt und da muss man auch ganz krasse Props an Bella, Weltklasse Frau, wirklich Hammer. Dass wir immer das Kindeswohl vorne angestellt haben. Wir haben das gemeinsam im Haus behalten und haben gesagt, wir machen das Nestmodell. Auch wenn es mit neuen Partnern übelste Schwierigkeiten mit sich bringt, weißt du, weil du ja das gemeinsame Haus hast, jeder hat seine Wohnung. Und ja, das ist natürlich eine Trennung, ist emotional immer kacke.
Ich kann ein Lied von singen, ja.
Wirft also aus der Bahn und wenn Kinder dabei sind, noch
viel schlimmer.
Ja, die sind so sensibel.
Ultra, die spüren alles.
Jede Spannung, du musst gar nicht sprechen oder streiten.
Mhm.
Wenn du eine Spannung in der Luft hast, spüren die fühlen sich unwohl und die können das nicht definieren. Die fühlen sich unwohl und jedes Kind reagiert anders. Das eine zieht sich zurück und das haben wir so gut wie möglich versucht zu verhindern. Du kannst es nicht gänzlich verhindern.
Das ist halt krass, ne? Weil du trennst dich ja von deinem Partner. Ich weiß nicht, wie lange wart ihr zusammen?
12 Jahre und 10 Jahre verheiratet, ja.
So. Du trennst dich, ne, da passiert ja auch erstmal was. Du musst ja auch erstmal emotionales selber verarbeiten, die Trennung.
Klar.
Und dann noch dabei achten irgendwie auf die Kinder, dass die das nicht so spüren. Ja, diese Spannung zwischen euch, die Trennung und alles drum und dran, Neuorientierung hast du nicht gesehen. Das ist ein übler Drahtseilakt.
Und dann parallel noch die Geschäfte und allem drum und dran. Und dann bleibt da zwangsläufig was auf der Strecke. Aber ich würde sagen, wir haben das schon richtig gut hingekriegt. Auch wenn es von draußen Nachrichten kommen, sagen, oh, ihr seid so absolute Vorbilder, das sieht ihr so perfekt bei euch aus. Ich kann euch beruhigen, ist es nicht perfekt. Also, das ist ein Trugschluss. Das sind wieder Social Media, kennst du auch.
Ja, das ist hinter den Kulissen.
Ja, also, aber wir kriegen es wirklich sehr gut hin. Es liegt aber auch wirklich, Bella ist da wirklich eine Weltklasse-Frau. Die macht das so geil. Und ja, das ist ja nicht gespielt. Uns liegt das Kinderwohl wirklich am Herzen.
Ja, aber das ist gut, weil ich kenne es auch aus dem Privaten, weißt du, die Trennung mit Kindern ist oftmals wirklich eine Katastrophe. Da entfacht ein Krieg, dann nutzt man dann Kinder als Schutzschilder irgendwie.
Genau,
ja,
ein Ego. Das
Ego, ist Mann oder Frau, spielen genau. Die Kinder gegeneinander aus, hast du nicht gesehen.
Und dann haben wir gesagt, wir machen so, wir wechseln Woche pro Woche ab. Montag ist immer wechseln. Und dann macht eine dann morgens die Kids ready für die Schule und Kita. Und aber abends wird zusammen im Haus Abend gegessen. Die Kinder werden zusammen ins Bett gebracht. Tatsächlich so.
Jeden Abend?
Jeden Abend. Außer jetzt bin ich beruflich unterwegs, übernachtet, dann sagt mir Bescheid, hey, ich bin heute nicht da. Oma kommt vielleicht zur Hilfe. Mittlerweile kriegt man das beide selber hin, die vier Kids ins Bett zu bringen.
Krass, Mann.
Auch jeden Abend essen,
das Sitz
und dann
ins
Bett bringen. Und das ist natürlich in der akuten Trennungsphase.
Wahrscheinlich so Todesblick so, der eine zum anderen, ja. Aber irgendwie gute Miene zum bösen Spiel. Ja, hier mit Kindern ins Bett bringen, alles ist in Ordnung.
Ja, boah. Mittlerweile
crazy.
Weibt es auch wirklich. Da sind wir ein eingespieltes Team und so. Und ich habe auch gelernt, richtig geil Wäsche zusammenzulegen und so.
Hast du auch gelernt zu bügeln?
Naja, aber das ist so. Und du merkst ja auch, die Kinder saugen das auf, wenn du dann wieder einen Vibe hast und wieder, der Humor ist ja nach wie vor bei uns der gleiche. Weißt du, es gibt ja einen Grund, warum wir so lang zusammen waren, ja. Und da merkst du, wenn die Eltern lachen, da leuchten die Kinderhaut. Das saugen die auch und sagen, oh, guck mal, das ist schon krass. Aber das schleppst du dann halt so mit und du weißt selber, ist nicht einfach. Das, ja. Aber da steckst du ja nicht drin und musst das Beste draus machen.
Du bist aber selber kein Trennungskind gewesen, ne? Also,
nein.
Weil, das heißt, es war eine Situation, die du ja selber irgendwie komplett neu für dich durchmachen musstest.
Total.
Und,
ja, also ich stand dir dann und irgendwo kämpfst du ja dann als Alpha-Mann dann auch so, oh scheiße, das ist ja jetzt ein Scheitern. Weißt du, das ist...
Ja, vor allem für dich als Profisportler.
Voll Kanne. Ne? Das musste ich erstmal auch in mein Hirn kriegen und das war echt ein krass übler Scheißprozess. Da habe ich auch Fehler gemacht, auf falsch war. Woher soll ich es denn wissen? Das sind alles Erfahrungswerte, weißt du?
Weißt du, was interessant ist? Am Ende des Tages, die Rolle, die Person Mimi Kraus, ja, der Profisportler, der Unternehmer, der Speaker, am Ende des Tages, wenn man es ganz salopp nimmt, bist du halt auch nur ein Mensch.
Absolut.
Und das habe ich letzte Woche auch auf der Bühne gesagt, wegen den Fehlern, die ja bei mir passiert sind, weshalb es ja den Shitstorm gab in der Presse und so weiter und so fort. Sag ich, ey Leute, ich bin ja kein Cyborg, nur weil ich Emotommy bin. Nur weil mir 2,5 Millionen Menschen folgen, ja, heißt es nicht, dass ich besser oder schlechter bin als ein normaler Mensch da draußen. Ich habe halt nur viele Leute, die mir folgen, aber auch da können Fehler passieren. Ja? Vor allem, wenn du halt so schnell durch die Decke schießt irgendwie.
Genau, du warst ja völlig überfordert mit allem.
Überfordert und du weißt auch, wie es ist, es schließen sich dir schneller falsche Menschen an als gute Menschen.
Natürlich.
Falsche Berater. Du kannst es nicht unterscheiden, ne, weil ich habe auch da gesagt, so, ich sehe immer erstmal das positive Menschen. Also ich versuchte mir das auch immer beizubehalten, Leuten erstmal nicht irgendwie negativ zu begegnen, sondern eine positive Intention, irgendwas Positives in dir zu sehen. Und es zeigt es aber ja auch wieder, du bist einfach auch nur ein Mensch. Ja? Du bist keine Maschine, du bist, auch wenn du ein Sportler bist, auch wenn du wie eine Maschine aussiehst zwar, ja, aber am Ende bist du halt auch nur ein Mensch, der Fehler macht, der Gefühle hat, der erstmal damit klarkommen muss, vielleicht zu scheitern. Ich weiß nicht,
naja,
was das so in dir auslöst oder was es mit dir gemacht hat.
Übel. Das hat mich auch gebrochen. Weißt du, ich meine, die Leute sagen ja auch, ihr seid so transparent und wir haben ja ganz, ganz früh aufgehört, Kinder in der Öffentlichkeit zu zeigen. Mhm. Ich glaube es gar nicht, was wir für Angebote hatten, die Kinder wieder zu zeigen. Und dachte ich so, was geht euch unsere Kinder an?
So von Firmen, die sagen so, hey, wir machen eine Kooperation mit euch, Hauptsache ihr haut eure Kinder in die Kamera?
Auf gar keinen Fall.
Krass.
Ja, das haben wir aber, waren wir aber relativ früh im Social Media Bereich am Start waren und Bella ist ja auch viral gegangen auf YouTube, immer noch ein Kanal mit 400.000, 500.000
Follower. Krass.
Das auf Instagram explodiert und so und da merkst du schon, heute online Kinder ziehen immer noch und manche Influencer, die zeigen ihre Kinder halt immer noch voll, verkaufen ihre Kids und das finde ich schon, hart. Also, was ich meine.
Ja, ich sehe das hier nur wieder bei dem einen oder anderen Influencer. Gleich zeigt manchmal mein Sohn oder meine Söhne mal kurz irgendwie so in der Story oder was.
Aber Moment, die sind jetzt auch im Alter, wo die auch selber mitreden können.
Ja, ja. Also wenn meine Elias keinen Bock hat und sagt, nee, ich will nicht, dann sage ich jetzt nicht, du musst.
Unsere Eltern, ja, sagen, du weißt jetzt auch, was die Formate sind. Also du, Papa, ist total okay, wenn du mich sagst. Und ich sage, nee, das kläre ich mit der Mama, alles gut. Aber die weiß jetzt, die deckt das schon. Weißt du, was ich meine?
Ja.
Aber wir hatten da auch schon eine Freundschaft zu einem Paar. Die haben beim Video gedreht und wir standen daneben und dann haben gesagt, oh, das wird ein cooles Thumbnail. Und haben ihr Kind einfach mit einem Jahr unter Wasser gesteckt und haben unter der Kamera fotografiert. Und
Alter.
Ich sage, hey, stopp mal, hör mal. Haben es 3-4 Mal gemacht, bis es... Und dann habe ich gesagt, okay, Bella, das war mir too much.
Ich wäre raus. Also ich bin auch
kein Kontakt mehr. Also das war...
Junger Vater.
Aber ich sage, hey, fuck.
Boah.
Und das finde ich aber so cool bei mir. Ich war ein Profisportler, weißt du, baust dir so ein bisschen was auf. Obwohl ich mir auch nie drauf was eingebildet habe, dass ich jetzt einen Ball mit 150 km/h von A nach B werfen kann. Weißt du, wie
ich meine? Da muss ich dir 100% zustimmen.
Weißt du?
Bist du auch. Also habe ich dich auch kennengelernt. Weil damals am Stangelwirt, damals zu World Changing Events, so, du wusstest gar nicht, wer ich bin, was ich mache. Aber du bist mir ganz normal begegnet. So, ich sage, hey, was geht hier, siehst das? Ne? Dann haben wir uns bei Insta angeschrieben, Nummern ausgetauscht. Genau. So, da wusstest du noch gar nicht, irgendwie so, was mache ich überhaupt, was mache ich nicht. Bin ich jetzt relevant, bin ich jetzt nicht relevant? Das war dir scheißegal. Also, du hast keinen Wert drauf gelegt und das spricht ja für dich.
Da, ja, und das wünsche ich mir auch so mehr. Und wenn du da so auf Events bist und du denkst dann so, guckst dann so in die Runde und denkst so, boah, nee, kommt mal an, bist du runter, weißt du, und dank mal, dass du überhaupt hier sein durfte. Das ist ein Riesenprivileg. Weißt du, das mit dem Influencer, da bin ich halt reingerutscht. Das wollte ich ja nie. Das war halt dann plötzlich so, du ja auch. Das ist halt so, du spielst dann halt den Ball zurück und sagst, okay, ich mach's jetzt mal mit. Aber wenn du halt am wahren Leben teilnimmst, dann womöglich nur Kinder hast, die dir sowieso immer alles relativieren und alles im anderen Licht erscheinen lassen. Früher dachte ich mir, oh, schnelle Autos, tolle Uhren, das Wichtigste überhaupt. Kriegst du Bestätigungen von Typen, weil du Uhren in der Hand hast, weißt du, ich meine, denkst du, so what? Und dann hast du deine Kids und denkst, okay, that's what it's all about. Weißt du, wie ich meine?
Ja.
Das ist halt schon immer ganz geil.
Du, ich kann es nachvollziehen. Also bei Noah ist es 5. Ja. Immo Tommy gibt es seit circa 4,5 Jahren. Ende Oktober werden es 5 Jahre sein. Dem war es halt scheißegal, ob ich Immo Tommy bin, wenn er sich in die Windeln geschissen hat. Ja. Dann muss ich die Kacke abwischen von deinem Arsch. Ja? Hab vielleicht auch sehr, sehr oft Kacke an den Nägeln gehabt oder an den Fingern. Und dann wirst du halt... Und da wirst du ganz schnell geerdet, ja, weil deine Kinder zeigen dir, ist mir scheißegal, ob du Immo Tommy bist und ob du vor 30.000 Leuten redest.
Ohne Scheiße.
Wenn ich mit dir kicken will,
ja,
dann gehst du mit mir kicken.
So sieht's aus.
Und wenn ich mir die Hose scheiß, dann putzt du meinen Arsch ab.
Ohne Scheiß. Vom Glitterlichte rein ins Zimmer, ins Real Life.
Ja, aber das ist geil. Also, weil, wie gesagt, das, was du ja schon seit Jahrzehnten mitmachst, ist ja bei mir so die letzten 5 Jahre ja. Ein bisschen passiert.
Ja, und du machst halt, deshalb Hut ab vor dir. Also, ich weiß nicht, ob du das thematisieren willst, aber du weißt ja, da gab es auch mal eine kleine Delle.
Eine sehr große
Delle. Ich habe dann den Clay gesagt und die habe ich auch kontaktiert und gesagt, scheiß drauf, Leute, jetzt nimm's so und jetzt weißt du genau, wer an deiner Seite steht. Weil die Leute, die schauen nicht dahinter und da haben wir wieder die Scheiß, und das muss ich immer wieder sagen, die scheiß deutsche Neidgesellschaft. Wenn einer fliegt, alle Hurra. Und wenn einer...
Ja, nochmal drauf dreht.
Genau, da wird auch nicht nachgefragt, sondern ich wusste schon immer, weißt du, das ist immer wie, wenn in Göppingen einer oder überall mit dem Lambo durch die Stadt fährt, dann sage ich so, fett, Alter, fett. Wenn ich den erwische, dann frage ich mal, was der macht, Alter. Mich handelt schon. Aber 99% sagen, ha, guck mal, ich will gar nicht wissen, was der für Dinge dreht.
Weißt du? Ja, Drogendealer, Zuhälter,
was?
Illegale Geschäfte.
Vielleicht schichtet er 3 Schichten, Junge, hat sich das Ding zusammengespart und wer weiß denn?
Vielleicht beschäftigt er auch 300 Mitarbeiter.
So sieht's aus.
Ja, sorgt für 300 Gehälter, ja. 300 Familien, die durch ihn ernährt werden und gönnt sich halt mal ein Lambo.
Ich hab das mal mit meinen Isländern damals oder auch Amerikanern, die Mentalität ist, du führst da durch, die feiern dich komplett. Isländer auch. Die gehen sofort zu denen und sagen, hey, wie hast du das gemacht? Kann ich das irgendwie, kann ich da irgendwie mir helfen? Und die sind total hilfsbereit. In Deutschland ist das irgendwie anders. Das nervt mich total.
Ich habe es heute Morgen mit meinem Trainer gehabt. Der war jetzt einen Monat lang in den skandinavischen Ländern mit dem Camp unterwegs, mit seiner Frau und dem Kind. Und war völlig fasziniert, wie entspannt das Volk ist.
Skandinavien.
Ja.
Überragend.
Schweden.
Alle.
Ah, ey, der hat gesagt, ey, der hat das nicht verstanden, weil es ist ja Europa trotzdem, ne? Warum sind die dort so entspannt und so wirklich angenehm? Und ist dann halt irgendwie so hin und hat gesagt, ey, und hat herausgefunden, auch was die Medien zum Beispiel dort angeht, die mischen sich nicht ein, was auf der Welt passiert. Die sprechen in den Medien nur darüber, was in deren Land passiert, berichten, und wenn irgendwie was mal passiert, dann sind die neutral. Ja, dann gucken die so, okay, was könnte das sein? Ich stelle mich weder auf die eine noch auf die andere Seite. Aber die mischen sich nicht in das Weltgeschehen ein. Die bleiben bei dem, was sie angeht. Und somit wird das Volk auch nicht so konditioniert. Jeden Tag nur bam, 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 negative Nachrichten. Der bombt den weg. Hier, ja. Messerstecher, keine Ahnung, was weiß ich nicht, was überall passiert. Die bleiben in ihrem kleinen Mikrokosmos. Und somit sind die Leute auch so in der Außenwahrnehmung, diese Informationen, diese Reize, die du jeden Tag kriegst, völlig tiefenentspannt.
Ja, die machen sich keine Gedanken über Dinge, die sie eh nicht ändern können. Das ist der Hammer. Und auch, beste Beispiel, Corona. Skandinavien war.
Ah, Schweden war die einzigen, die ja keinen Lockdown und den ganzen
Tag. Keinen Lockdown gemacht. Und dann haben sie ja einen Shitstorm gekriegt von Europa.
Von der ganzen Welt eigentlich schon.
So, hey, ihr guckt mal auf die Statistik. Ihr habt jetzt hier 7% mehr Tote als alle anderen. Ah, bla, bla, bla. Und dann haben die gesagt, nee.
Stimmt, Schweden war ja da ganz.
Ganz vorne. Dann haben die sich gewehrt und haben gesagt, so, nee, sie sind die Pandemien abgegangen. Und wir sind der Überzeugung, dass ein Lockdown, Menschen einzusperren und ihre Freiheit zu berauben, mehr psychische und mehr Suizid nach sich zieht als dann Corona-Tote. In BS, guck mal, die sind ganz hinten in der Tabelle, was die Toten angeht, jetzt mittlerweile, weil die Nachfolgen, die Suizide, die psychische Krankheit, Depressionen, Behandlungen, was das den Staat größer, sind in allen anderen Ländern ums Zitfache höher. Das war der Hammer.
Das zieht ja heute noch was nach sich. Also jetzt nach vier Jahren, fünf Jahren, wenn du siehst, guck mal, wie auch jetzt hier in Deutschland, wie krass krank die Leute werden. So, dich haut es weg, da sind Grippen unterwegs, die hauen dich drei, vier, fünf Wochen weg. Wo früher gar nicht so langwierig waren, einfach weil diese Zeit, wo du ja dich gegen alle Keime geschützt hast, Maske getragen hast, desinfizieren hier, dort, mit anderen Leuten dich nicht treffen, ja, das ist ja fürs Immunsystem ja absolute Scheiße gewesen. Ja? Und das zieht jetzt immer noch Wellen nach sich und Depressionen und Suizid und keine Ahnung, will ich gar nicht anfangen. Aber das ist krass bei den dänischen Ländern, bei den skandinavischen Ländern, wie komplett in eine andere Richtung das gegangen ist.
Hammer.
Und am Ende hat sich das gezeigt, dass sie recht hatten zum Schluss.
Definitiv. Definitiv. Das ist jetzt echt der Hammer, aber ich meine, da wird man jetzt auch ein bisschen politisch. Da geht es so weiter mit der Ernährung, weißt du? Mit dem Konsum von Zucker, Ernährungsindustrie und so. Die Schweiz geht ja da vor und hat eine Zuckersteuer. Weißt du, Diabetes Typ 2, ja, Diabetes Typ 2 stagniert bei denen und geht zurück. Weil in Deutschland geht's hoch. Fettleibige Kinder, weniger Bewegung.
Wie stehst du zu Zucker?
Ja, ich sag, ja, auch bei Kindern bis zum dritten Lebensjahr so wenig Zucker wie möglich überhaupt zuführen.
Wie gehst du damit um, wenn deine Kinder das bei anderen sehen und sagen, Papa, ich will auch?
Na, Moment. Meine Kinder schlickern auch.
Ah, okay.
Moment. Ich habe früher auch geschlickert. Ich habe 2 Mark von meiner Oma gekriegt und bin in sofort in den Süßwarenhandel und habe die Dinger nur einzeln rausgeholt und mir alles reingefuttert. Ja, das muss man sagen. Also ich bin kein Freund von Verboten,
okay,
aber von Aufklärung. Und ich meine, stellt bei meinen Kids jetzt eine Obstschüssel hin mit frischem Obst oder dann entscheiden die sich fürs Obst. Das aber auch, weil ich halt esse. Das
ja, ist ja das Vorleben. Du lebst es, genau.
Ich esse ja Gemüse ohne Ende und habe aber auch einen Saulebensstil. Das kriegen die Kinder natürlich nicht mit, das weißt du selber.
Irgendwann werden deine Kinder diesen Podcast sehen und sagen, Vater,
ja.
Was hast du da beim lieben Tommy erzählt? Neben Obst und Gemüse, was du dir reinziehst, ist doch ganz viel Hochprozentiges dabei.
aber zum Beispiel, ich trinke keinen Alkohol für die Kids. Das meine ich.
Sehr gut.
Ja, weil ich habe da ein Beispiel Cola. Ich habe dann Cola getrunken und habe dann meinen Kids gesagt, nee, das ist nicht für dich, das ist nicht gut. Und dann fragt mich mein kleiner 5-Jähriger damals, ja, warum trinkst du denn? Und ich so, Maddie, das ist eine gute Frage. Und habe dann aufgehört, habe dann gesagt, okay, wenn ihr nicht Cola trinken seht, dann dürft ihr auch.
Okay, krass.
Direkt haben sie mich 3 Wochen später gecasht. Ich habe eine Coke-Sieber drum. Ich so, Papa, du hast gesagt, wenn du Cola darfst. Und ich so, ja gut, okay, bam. Und habe dann jetzt mir das auch abgewöhnt, Cola zu trinken. Ach, krass, oder?
Ja, Kinder saugen auf.
Die gucken nur auf dich. Wenn ihr meint, ihr könnt den Kindern Sachen erzählen, hört auf damit. Macht einfach das, was ihr wollt, was eure Kids macht. Wie ihr mit eurer Frau umgeht, wie ihr mit der sprecht und bei der Tonlage. Das adaptieren die alles.
Mhm.
Na klar. Kleines Beispiel noch, bin ich nicht stolz drauf, aber ich hatte dann auch in der stressigen Phase, dann auch mit den Kids so, dann habe ich dann 2-3 Mal was gesagt und dann haben die nicht gehört, weil sie auch nicht hören, wollen das machen, was du machst. Und dann bin ich halt auch lauter geworden. Und das war so eine Phase über 2-3 Wochen, wo ich dann einfach mental dann auch völlig überfordert war. Und hab dann
jetzt vor 2-3 Wochen?
Nee.
Ach so.
War länger, 2-3 Jahre her. Und habe dann halt auch noch geschrien. Papa, das vielleicht, wenn ihr macht das normal. Und dann habe ich dann irgendwann geguckt, dass das dann der Matt, also mein Sohn, mein Tochter dann auch nach dem 2., 3. Mal normal dann auch anschreit. Und dann habe ich gesagt, Mandy, du kannst doch deine kleine Schwester nicht anschreiben.
Ja, aber du machst das auch.
Alter. Das siehst du. Und das ist das Beispiel, ohne Spaß. Und dann habe ich dann, bin ich abends da gesagt, fast kalt und habe gesagt, so scheiße. Was das für Auswirkungen hat auf die Kids. Und dann habe ich uns voll abgewöhnt. Und bin dann immer runter, guter Tipp, wenn du deinem Kind was sagen willst, geh runter auf Augenhöhe und erklär's ihm.
Das ist interessant. Also auch, wenn ich so ein Disput mit meinem ganz Kleinen habe, so, ne, weil er ist auch brutaler Charakter, sein Kopf durch jede Wand will er durch, gehe ich halt auch runter immer in die Knie, ne, weil er halt, genau, wenn er halt irgendwie rumschreit oder keine Ahnung und dann halt kurz so runterholen und dann eigentlich nur nach 1, 2, 3 Minuten kommt er dann so eine Umarmung.
Genau, das ist
und
die merken, wenn du siehst.
Völlig irre, ja. Völlig irre die Wirkung.
Hammer, oder auch am Anfang habe ich dann auch, weißt du, gemeint, wenn dann irgendwie was nicht geklappt hat, dann habe ich gesagt, komm jetzt mit und habe auch so mal ein Hand am Oberarm und so mit, so auf gar keinen Fall machen. Das suggeriert dem Kind, okay, meine Meinung ist total unwichtig und ich werde jetzt
gezwungen.
Ja, ohne Spaß. Das muss man vorstellen. Aber das ist halt so eine Evolution vom Papa, weißt du, wie ich meine? Ich versuche das auch weiterzugeben, mein Wissen. Aber, und wie die Kinder dann...
Du wurdest ja auch irgendwie erzogen in der Vergangenheit als Kind, ja? Und denkst dann vielleicht so, ja, vielleicht ist das doch richtig, ne, wenn ich härter durchgreife.
Ja, eben.
Aber dieses... Nee.
Nee, und nee. Dieses auch Geduld haben und auch einfach mal einen Arm nehmen. Und wenn ein Kind einen Aua hat, zum Beispiel der Satz, Indianer kennt keinen Schmerz. Natürlich kennt ein Indianer Schmerz. Was ist das von, kennst du das Sprichwort?
Ja, weißt du, ja, ja.
Das ist halt,
ja, aber irgendwas du wirst konditioniert selber.
Voll.
Dann gibst du es weiter und irgendwann merkst du so, was rede ich?
Ich sage dann immer so, oh, das tut jetzt bestimmt richtig weh, oder? Das hatte der Papa auch schon 5 oder 6 Mal. Und dann sagst du, und dann hört sie auf zu weinen und sagen, echt? Und ich sage, ja, guck mal hier von ab, die Knie. Und dann sind die ruhig und sagen, okay, das tut halt weh, aber der Papa hat es auch überlebt. Das ist richtig geil. Ich glaube, ich mache einen Erziehungsratgeber.
Nächste Idee. Ja, nur Termine sollte den nicht mit ihm machen. Termine. Weil kann halt sein, dass halt 1 oder 2 zu spät kommt. Sag mal, jetzt mal eine ganz interessante Sache. Jetzt warst du ja früher als Profisportler eigentlich mehr oder weniger nur für dich selber verantwortlich.
Ja.
Heute beschäftigst du Menschen und bist Arbeitgeber.
Ja, das kann.
Wie viele Beschäftigte hast du denn?
Wir haben jetzt mittlerweile 40
Angestellte. 40 Angestellte, also 40 Menschen,
ja, die Geld, also
von die Geld von dir verdienen, ja, mit dir, durch dich.
Die aber eigentlich auch der Grund sind, warum das ganze Ding funktioniert, muss ich ehrlich sagen. Wenn die Leute immer sagen, ah, das ist ja Mini hier hinter dem Heiß, dann sind das völliger Quatsch. Die
halten den Laden im Laufen.
Na klar, ich gehe da immer alle Props weg und sage, so ein Quatsch, das ist mein Geschäftsführer, mein bester Freund, die anderen Jungs, der Prokurist und auch jeder Mitarbeiter, auch die Aushilfskräfte, das ist genau, die viben den ganzen Tag, die halten den Vibe am Leben. Weißt du, ich gebe mir nur die Richtung vor. Es ist ja so. Das ist immer, wenn du dich hinstellst und sagst, ja, du bist der Kopf dahinter. Ich so, ja, ich habe die Idee rausgehauen, ja, aber die Umsetzung war ja nicht ich. Wir müssen ja die Zeit hernehmen. Und das ist es halt, weißt du, und das gebe ich auch immer wieder. Und deshalb, ja, versuche ich dann auch immer wieder, weißt du, wenn es mal ein Leckerli gibt oder auch bei Jubiläen und so, da gibt es dann halt, oder an der Weihnachtsfeier gibt halt ein Quiz und da gibt es halt eine Lamazocco als Hauptpreis, weißt du. Ja, das ist halt so. Ich meine, finde ich auch geil. Die freuen sich alle auf die Weihnachtsfeier.
Geil.
Ja, dann gibt es einen Quiz ums Unternehmen und zu meiner Person totaler Quatschfragen. Bullshit-Fragen, die aber jeder wissen kann und dann streiten sie sich, wer das Ding gewinnt. Das ist überragend zu sehen, ohne Spaß. Ziel ist natürlich irgendwann, dass jeder Mitarbeiter eine Lamazocco oder einen Burger.
Also Kaffeeliebhaber da draußen?
Ja.
Oh ja. Wenn ihr einen Job sucht, meldet euch bei ihm, weil auch damals, als ich ihn kennengelernt habe, beim Stangelwirt, habe ich direkt gemerkt, bei der Espressomaschine hat er richtig Vorgaben gehabt, so, ne?
Ja.
Und hat schon geguckt, wie die den Kaffee zubereiten und so. Und ich bin ja selber auch eine Kaffeeprinzessin, aber er ist
ja, auf einem ganz anderen Level. Das ist ein großes Hobby von mir, das stimmt. Das ist überragend.
Du bist 41 Jahre, hast du gesagt.
Ja.
Was war bis jetzt der schönste Moment für dich im Leben?
Da brauche ich gar nicht überlegen, das waren die Geburten von meinen Kids. Auch bei aller sportlicher Hinsicht und so, das ist
krass.
Schon,
also,
das ist schon abgefahren, ehrlich. Also.
Also das hat deine Sportkarriere schon in den Schatten gestellt.
Auf jeden Fall. Also wirklich, ich hatte Wahnsinnserlebnisse im Sport und habe fast jeden Titel gewonnen, den man gewinnen kann. Und hätte noch 20 mehr gewinnen können, wenn ich nicht so ein Chaot gewesen wäre und, und einiges Kryptonit hätte. Aber das ist unbeschreiblich. Ich glaube, da gibt es auch gar kein Ereignis, das es überhaupt toppen kann.
Kannst du dir das vorstellen? Das ist echt schön. Ich habe nämlich auf dem Event am Wochenende auch jemanden kennengelernt, der ein Bild mit mir wollte und seine Frau war schwanger, hochschwanger, kurz vor Entbindung. Und der ist auch super erfolgreich. Die hat gesagt, vergiss alles. Vergiss deinen Erfolg, monetär, Geld, dies, das. Das wird dein Leben komplett verändern. Auf den Kopf stellen.
Oh, das ist so geil.
Das ist wirklich auch bei mir so gewesen, als ich damals das erste Mal Papa geworden bin. Ich habe mir nichts dabei gedacht, aber dann was rückblickend betrachtet, was alles so passiert ist mit mir, in mir. Krass, einfach krass.
Also ich weiß es ganz genau, bei jeder Geburt, ey, muss ich mir mal vorstellen, da musste der Arzt mich trösten, anstatt meine Frau, als das Kind raus. Also ich war ja total tough. Und dann hat sie angefangen, voll Gas geben und dann die erste Geburt waren 32 Stunden war und ich hab so nichts mehr gesehen. Nichts mehr gesehen. Weißt, meine Frau kämpft da und ich war ich nur am Arsch. Und dann kommt da dieser Ton raus, ey. Ich hab wie ein kleines Kind geheult. Meine Frau so, sag mal, war das okay?
Ey, du bist so am Arsch, du bist dann so herrlich.
Und bei jedem Kind, das gibt's nicht. Ich kann das, kannst du nicht vorstellen. Das ist so geil. Ja.
Kehrseite, was war der schlimmste Moment für dich bisher im Leben?
Ja, also wenn ich jetzt aufs Familiäre und Private sehe, ist natürlich die Trennung. Entscheidung ist natürlich ein absoluter Feind. Das muss man natürlich schon sagen. Also wenn du da sagst, okay, wir stecken das gut weg, ihr macht das toll, so da drin, und ja, ist so, aber was da in einem vorgeht, du zweifelst ja alles und dann ist er da emotional und dann kommt der, musst du sagen, ist das jetzt Ego, weißt du, dass das gescheitert ist oder ist es jetzt tatsächlich, dass du richtig verletzt bist, dass dein Herz auseinanderbricht? Und ich habe schon gemerkt, boah, du, im Laufe des Alters, weil wenn du, weißt du, diese jugendliche Leichtsinn, wenn du dich in jemanden verliebst, dieses Gefühl, weißt du, kann ich dich noch erinnern, ah, da gibt es ein geiles Gefühl, Alter, du
bist... Schmetterling im Bauch, rosa-rote Brille schon.
Alles leicht, du freust dich nur und willst jede Sekunde mit deinem Partner verbringen. Mhm. Fuck, und wie älter du wirst und... Fuck, da bildet sich nach so einer Trennung, nach so einem emotionalen Achtenbarfahrt, da bildet sich so eine richtige Scheiß-Steinmauer unter Herz. Weißt du, wie ich meine?
Mhm. Du lässt erstmal niemanden rein und so, ja.
Abends da und denkst du, so, kann ich überhaupt noch lieben? Weißt du, wie ich meine?
Ja.
Das ist elementar.
Nee.
Aber so, mit solchen Gedanken saß ich dann da und denk so, boah, so traurig, weil ich alles habe und gut hergegeben hätte, nur um das Gefühl, um die Garantie zu haben, das Gefühl nochmal haben zu können. Weißt du, jemand kennenzulernen und zu sagen, fuck, es ist alles leicht. Also, und dann denken wir, ist das Lauf des Lebens? Auch die Sätze kennst du ja. Das Leben wird immer schwerer mit dem fortlaufenden Alter. Mhm. Also, hängt das damit auch zusammen? Ist das so? Ich weiß nicht, geht es dir auch so? Weißt du, diese Unbeschwertheit.
Ja.
Boah.
Ja. Und dann, die verfliegt immer mehr im Alter.
Ja,
weil
und dieser Druck und immer mehr und schnell und auch mit den Uhren. Ich kaufe mir dann 40.000 Euro Uhren, damit ich irgendjemanden beeindrucke, damit der zu mir sagt, hey, fährt die Uhr, damit du Bestätigung kriegst. Und dann denke ich mir so, ah, du machst das Ding weg hier und hol ein Gänseblümchen. Hey, das ist, was will ich, was weißt du, ich meine, diese Bestätigung, dieses Sucht, dieses...
Du peitschst die Bestätigung vor allem.
Genau.
Ja, ich...
Richtige Bestätigung ist, wenn Kita aufgeht und die rennen dir um den Hals und schreien, Papa, das ist die Bestätigung.
Ja.
Du brauchst keine Bestätigung.
100 Scheißprozent.
Ja.
100 Scheißprozent. Also wie oft ich auch...
Dieser Scheißprozess von mir, weißt du, guckst zurück auf deine Karriere. Und die sagen zu dir, stell dich vor als Weltmeister. Und die so, oh, stell mich doch einfach vor als Mimi. Ey. Als,
oh Gott, oh Gott, da gibt's, ja, oh Gott, Gott. Oh Gott. Ja. Du machst es ja noch 10.000 Mal länger als ich, aber es gibt auch so Momente, wo ich da irgendwo bin und dann werde ich in der Gruppe vorgestellt, das ist Emo, Tommy, bla bla. Dann sag ich, yo, Bruder, sag doch einfach, Tommy, ich brauche diese Trommelwirbel, Feuerwerk, Scheiße nicht. Ich stelle mich ja mal ganz normal vor, ja, das ist mir unangenehm.
Ja.
Und dann merkst du auf einmal Leute, die dich nicht kennen, denen ist es unangenehm, dass sie dich nicht kennen, weil die Person voraussetzt, dass sie dich kennen sollten. Und ich denke, genau. So, ey, was ist das für eine Situation?
Tut mir leid, ich kenne sie jetzt nicht. Muss.
Alles gut.
Es ist alles perfekt. Ich bin sogar froh.
Ehrlich.
Und,
Ja.
Und dann aber trotzdem mit so einem Wissen kannst du das ja weitervermitteln den Leuten bei so einem Vortrag. Deshalb kann ich mir gut vorstellen, dass sie da am Schluss aufgestanden sind und sagen, Alter, wie down to earth ist der eigentlich? Ist ein ganz normaler Kerl, der pfeift aus der Seitenwurst in Toilette. Ganz normal, wie ich auch. Ja, ist das so? Das ist, was ich meine, das muss man dann ja auch immer mal sagen.
Ja, also es ist krass, dass du es sagst, weil der Kameramann jetzt hinter der Kamera, der war auf dem Event und der war im Publikum und ist so ein bisschen hin und her gelaufen, weil er halt so Bilder und Videos von mir gemacht hat und hat mir noch vorhin gesagt, wenn wir uns seither nicht gesehen und gehört haben, so, hey, voll viele haben da getuschelt und gesagt so, krass, was für ein sympathischer, bodenständiger Typ der
ist. Das beste Kompliment, oder?
Natürlich.
Hammer.
Natürlich. Hammer. Weil das war so Interview und das war halt so einfach Emotionen zeigen, Schwäche zeigen, nicht so dieses, ich bin ein harter Typ, bla, keine Ahnung. Weil in dir drin sieht es eh anders aus.
Ja.
Und lieber trägst du es nach außen und bist ehrlich, weil auch mich begleiten seit Jahren, Jahrzehnten Depressionen, Panik und Angst. Und das Beste immer dagegen anzugehen ist, darüber zu sprechen.
Ganz genau. Ja? Immer.
Nicht in sich reinzufressen.
Immer. Und das ist auch keine Schwäche.
Nein.
Wenn ich euch erzählt, das hört sich so an hier, toll. Und Junge, ich habe so viel Scheiße gebaut. Ich bin schon so viel oft aufs Maul geflogen. Ich habe genauso viele Fehler gemacht, beruflich, nicht privat, wie ich richtig gemacht habe. So,
aber du fährst immer noch hier. Ja, du sitzt immer noch hier.
Und da kann ich es auch. Und ich kann es auch nicht mehr hören. So, lass das Stallone. Weißt du, wie er sagt, das Leben, nichts schlägt so hart zu wie das Leben. Wichtig ist, dass du halt einmal mehr aufstehst. Das ist wirklich so. Ich
lege oft hin im Leben.
Deshalb empfehle ich jedem die Rocky-Story. Das ist nicht nur ein Sportfilm, das ist ein Masterplan fürs Leben. Guck dir den Film an, jeder. Das ist so, das ist abgebrochen, aber...
Was halt krass ist, wenn ich jetzt so dich gefragt habe, so, hey, was ist so das Schönste und was das Schlimmste bei dir im Leben ist? Du sagst Dinge, die gar nichts mit deinem Beruf zu tun haben. Also oder mit dem Sport oder mit dem Unternehmertum, sondern sowohl das eine als auch das andere gehen eigentlich nur ins Private rein bei dir.
Ja, auf jeden Fall. Darum geht's ja. Also wenn du deine private Base verlierst, dann verlierst du alles, du hast da gar nichts. Kleines Beispiel, und das sage ich auch immer, auch bei meinen Vorträgen, Weil die Leute immer nach mehr streben. Social Media macht es schlechter. Dieses Wonderlife hier oder Ibiza, Boot, Champagner, weißt du, wie ich meine? Das ist, wow, du, ich glaub mir, ihr wollt das Leben nicht. Robbie Williams sagt es auch, wenn er seinen ganzen Ruhm eintauschen könnte und nochmal die Entscheidung treffen könnte, ob er berühmt wird oder nicht. Und dann sagt er, nee, er würde alles dafür tun, dass er samstags beim Fußball mit seinen Jungs im Pub sitzt und Bier trinken kann in der Community.
Und keiner kennt dich und du hast seine Ruhe.
Und sagt ein Robbie Williams. Will Smith, genau das Gleiche. Das, ich muss ja irgendwo sein. Oder die großen Unternehmer. Wenn du die fragst nach ihrer Sensation, Milliardäre, was würden sie in ihrem Leben anders machen? Was würdest du antworten? Jeder durchweg, sagt jeder, sagt, ich hätte gern mehr Zeit mit meinen Kindern verbracht. Und dann habe ich mir geschworen, das ist mein Credo. Ich werde mir, wenn ich auf dem, wenn es bei mir zu Ende geht, am Lebensende, du wirst mir alles vorwerfen können.
Aber nicht, dass du nicht
mehr da warst. Aber dass ich zu wenig Zeit weiß, schwöre ich dir. Das schwöre ich dir, das habe ich mir geschworen. Und das steht auch bei mir in meinem Tagebuch. In jedem Satz fange ich das an.
Das zeigt sich auch immer später im Leben, wenn deine Kinder älter werden. Da wirst du es merken, wie dankbar oder was du zurückkickst von deinen Kindern, wie sehr du für deine Kinder da warst.
Wenn die Kids irgendwann sagen, wenn ich nicht mehr da bin und die sagen, hey, mein Papa war so ein guter, oh, jetzt fange ich gleich so, dann habe ich alles richtig gemacht, ohne Witz. Oh, jetzt mal, Entschuldigung. Ja, das ist echt so, ohne Witz. Dann, ich habe auch im Hintergrundbild, zeige ich danach, so, it's all about how I make my kids feel. Das ist tief, ohne Witz.
Krass.
Das ist so, ja, das ist echt krass. Das ist alles, was mich antreibt, ohne Witz.
Ja, das ist witzig, weil ich habe vor einem halben, dreiviertel Jahr mit einem Kumpel von mir, Maklerkollege auch, der auch mit Immos macht und so, ne, ja, der mir dann auch erzählt hat, dass wir essen waren, so, hey, als ich dich noch nicht kannte und mich über dich erkundigt habe, so, was bist du eigentlich für einer? Hat man mir durchgangs immer gesagt, das ist doch der Typ, den man immer in Stuttgart-West mit seinen Kindern sieht.
Geil.
Das ist doch der Typ, den man mit seinen Kindern sieht. Weil,
ja,
ich sage das auch immer in Interviews oder wenn ich irgendwie Podcast oder keine Ahnung, weil ich ja auch nach Gott was gefragt werde, so wie du, so, ey, weil ich ja im Bereich Finanzen unterwegs bin und was ich höher, schneller, weiter, größer, mehr, bla, was weiß ich, keine Ahnung. Da sage ich immer, nee, gar nicht, Alter, gar nicht. Ich mache meinen Job, ich mache mein Daily Business so und dann habe ich auch ganz klaren Cut, wann ich aufhöre zu arbeiten, auch hier. Und dann switche und mich dann eben mit meinen Kids beschäftige und mit denen und Waldklettergarten und Sprungbude und, ja, ich mein, und Trampolin.
Ja, immer. Und dann bist du off und dann sagst du, ab bis dahin bin ich erreichbar und dann ist es vorbei.
Ja, das Wochenende auch,
dann
ganz klar.
Dann ist er ein Vorbild für mich, ohne Witz. Der hat dann ganz klar einen Kern und sagt, bis da und da bin ich erreichbar danach und ich rufe eine Minute danach an.
Nein, das ist überragend. Da ist doch dann geschäftsmäßig so nichts mehr drin. So. Und ich gucke auch gar nicht mehr in WhatsApp-Chats rein. Ja, mach ihn. Genau. Ich sehe 50 offene Nachrichten, ist mir scheißegal.
Das muss ich lernen, definitiv, weil das mich auch runterholt.
Ja, natürlich.
Volle Kanne.
Ja, also auch Urlaub oder egal was so, weil ich weiß noch damals, vor 2, 3 Jahren, als ich das erste Mal mit Elias in Dubai war, weil ihm sein Traum war es, Dubai zu sehen, weil er halt auf Social Media die ganzen Leute immer sieht mit Dubai hier, Dubai da, Dubai dort. Und dann habe ich gesagt, komm, ohne dich gäbe es ja nicht immer Tommy, weil er war ja quasi die Initialzündung, dass ich mit TikTok damals angefangen habe, durch ihn. Und dann habe ich gesagt, komm, ich erfülle ihm den Traum und dann habe ich ihm halt Dubai zeigen können und das ist halt, dann sind wir Business auch noch geflogen, ja. Der ist ja auf sein Leben nicht klargekommen, ja.
Das wird er nie vergessen.
Wir waren dort, wir haben Hubschrauber, Kamele reiten, volles Programm, Dubai Mall, hier Feuerwerk.
Ich weiß, wie das erste Mal ist, wenn du da drin stehst. Das ist so.
Ist ja wie Fantasia.
Das ist so abgefahren, vor allem wie schnell das dort geht. Da gibt es keine Grenzen. Das ist
ja
der Hammer.
Dann sind wir im Lambo Urus gefahren, ne? Sind dann nach Abu Dhabi rüber in die Ferrari World und Warner Brothers. Also volles Programm und das ist halt, du siehst halt so, was es mit dem Kind macht. Du siehst die Kinderaugen, diese Dankbarkeit, dieses so krass. Ne? Und dann sehe ich, dann reflektiere ich mich auch so, meine Kindheit. Weil ich hatte halt so gefühlt gar nichts. Ne? Ich war ja Scheidungskind mit meiner Mutter alleine und so. Und die hatte halt nicht wirklich viel zur Verfügung. Und dann siehst du halt so, wie schön das sein kann, wenn du deinen Kindern mehr geben kannst. Ja?
Ja.
Und das kriegst du dann halt auch zurück. Und du siehst ja, wie deine Kinder an dir hängen.
Genau.
Ne? Wie die dir entgegenkommen. Papa, das, was du vorhin gesagt hast, so direkt mein Kopf, wenn ich abends nach Hause komme, Noah, der kommt auf mich zu. Papi! Zack, reingerannt.
Genau.
Und dann weiß ich gleich, ich mache 2 Steps zur Türe rein, ich muss sofort raus mit ihm. So, jeden Abend.
Ja, Hammer.
Sofort. Spielplatz hier, dies, das, Eis essen, keine Ahnung. Scheißegal.
Egal.
Ich muss raus. Gerade so kurz reinkommen, schnaufen, Schluck Wasser, wieder rausgehen.
Ja.
Dann bin ich irgendwann was weiß ich, wann daheim. Hammer. Und das ist einfach geil. Und das ist einfach so ein Stück weit, auch wenn du viel eingespannt bist, du bist ja auch 24/7 unterwegs, aber das ist trotzdem irgendwie eine gewisse Freiheit, selbstbestimmt zu sein.
Volle Kanne.
und nicht irgendwie, dass du einen Chef hast oder so,
ja,
der dir sagt, wann du kommen musst und wann du gehen sollst und was ich, sondern du kannst dir die Zeiten dann auch entsprechend mit deinen Kindern einbauen, die du brauchst.
Absolutes Privileg, ja.
Und ich glaube, das ist schon sehr viel wert in der heutigen Zeit.
Ja, und deshalb muss man sagen, dieses 9-to-5, das macht es ja Familienväter heute auch schwer. Die müssen ja auf der einen Seite für ihre Familie sorgen und dann spüren die ja auch, sie würden gern Zeit mit ihren Kids verbringen. Weißt du, wie ich meine?
Ja.
Und das ist, glaube ich, auch ein Ansatz, den man da auch politisch mal verfolgen sollte. Das macht dich unglücklich, auch als Papa, wenn du zu wenig Zeit für deine Kids hast. Aber du kannst es oftmals nicht anders
machen. Nein,
wir haben ja ein Privileg, wir können uns das einteilen. Und das ist ja auch schön und reden da jetzt so locker drüber. Aber man muss ja auch sagen, es kann ja auch nicht jeder. Weißt du, ich meine? Und das finde ich, da machen die Skandinavier ja auch recht gut. Die machen da auch, haben da auch zum Teil Aufenthaltsorte, auch firmenintegrierte Kitas, die nehmen ihre Kids mit zur Arbeit. Die werden da behalten. Krasser Hammer. Das, ich sage, Skandinavien kann da echt Vorbild sein für ganz, ganz viel.
Ja.
Jetzt, die machen das Hammer.
Also, so wie ich das jetzt gehört habe von meinem Trainer, der jetzt einen Monat dort war, hat gesagt, die Menschen sind dort unfassbar glücklich.
Und die sind auch zufrieden.
Ja.
Und die haben nicht mehr Geld.
Und hier hast du das Gefühl, in Deutschland so eine chronische Unzufriedenheit. Das geht ja schon im Supermarkt los, auf der Straße los. Wie oft kommen welche random People, die dich anschreien, ja, denken irgendwas.
Voll.
Du stehst auf dem Gehweg mit deinem Auto oder was ich, da wirst du erstmal zusammengefalten.
Ja, aber guck auch mal die Sportler an da oben. Olympisch, die Skandinavier sind in jedem Sport vorne mit dabei. Und es ist nicht mehr ein Monat.
Ist es so?
Die sind voll vorne dabei, die haben ein geiles Sportsystem. Die nehmen ja auch die Kids auch im Handball. Warum ist der beste Handballer in Skandinavien oder der Welt? Gitzel, Matthias Gitzel. Weil der sagt, ey, da oben ist der große Unterschied zu Deutschland. Wir trainieren ab 16 Uhr, sind bis 20 Uhr in der Halle und das ist eine lange Zeit. Die Frauen kommen danach auch in die Halle und da gibt es eine kleine Sporthalle danach. Da sind die Kinder dabei. Die sehen, was macht
geil.
Papa. Deshalb haben die auch immer wieder den Handballnachwuchs, weil das Kind ab im Jahr 1 sieht, oh, mein Papa wirft einen Ball mit der Hand. Das sind die besten Handballer der Welt in Skandinavien, Nachwuchs da. Das ist so.
Ja, das krass. Ja, da suchst du indirekte Kinder schon konditionieren.
Ja.
Ne? Aber die verbinden das dann wahrscheinlich eher mit Spaß jetzt als mit Stress.
Auf jeden Fall. Und die sind da und wie du sagst, die sind beim Papa. Die sehen den Papa und das Gefühl ist da, okay, beide sind da. Das macht auch was in der Entwicklung vom Kind. Weißt du, wie ich meine? Der Papa ist nicht weg, der kann seinem Sport nachgeben und braucht kein schlechtes Gewissen haben. Schon wieder Training. Die haben immer die Möglichkeit, die Kids mitzunehmen. Das ist überragend, wirklich.
Wo willst du eigentlich noch hin? Also was sind so... Nice Club, Gym, Club, Boulderhalle, Pickleball, Paddle, Papa, Speaken, TV Total Turmspringen, Let's Dance, keine Ahnung. Also was ist noch so der Mount Everest für dich, den du noch erklimmen willst?
Also ich bin ja sehr, viele Interessenspunkte habe ich, viele Interessensbereiche. Aber ich würde gerne auch noch einen Handballverein gründen und tatsächlich so ein Projekt starten, so von der Bezirksliga auf in die Bundesliga, ob jetzt erste oder zweite Liga, sei mal dahingestellt. Das wäre ein Mammutprojekt, weißt du, wie ich meine, aber auch wirklich mit einem richtig geilen Unterbau. Geilen Jugendtrainern, wo man dann auch kapitalfrei macht, die dann auch bezahlt werden und nicht ehrenamtlich das machen, weil das ist die Basis für unseren guten Sport. Und dann halt auch wirklich tatsächlich ein nice mit dem sportphysiologischen Hintergrund für Bewegung was Nachhaltiges schaffen für Kids tatsächlich auch so, zum Beispiel Paddle oder Pickleball Go School und so, weißt du, so Schulprojekte, wo wieder mehr Bewegung in der Schule stattfindet und der Sport oder auch die Bewegung in der Schule auch wieder eine größere Rolle spielt. Weißt du, das war ja damals früher wie in den USA, wenn du ein guter Sportler bist, weißt du, ich meine, das ganze College, das ganze High School, das sind Heroes, das sind Vorbilder und du siehst bei jeder Geschichte, wenn Allen Iverson sagt, Basketball hat sein Leben gerettet, sonst wäre er wahrscheinlich irgendwo.
Jetzt die geile Doku auf Netflix.
Ja, und schau dir das an. Und
hast du es gesehen?
Ja, klar.
Mit Shaquille O'Neal und Allen Iverson, wo die Reebok
vor Reebok jetzt wieder
oben. Alter. Alle da draußen, guckt euch unbedingt die Doku auf Netflix an. Ja, Werbung muss man jetzt mal hier an der Stelle machen. Ja. Allen Iverson, Shaquille O'Neal.
Beide Reebok-Athleten von früher.
CEO und Co-CEO von Reebok Basketball. Ja. Die versuchen, Reebok wieder hochzubringen.
Und die singen jetzt statt der Sneaker raus. Das ist ultra, was die haben.
Also unfassbar, unfassbar.
Ja.
Wenn du die Story hier mitbekommst, dass Adidas eigentlich nur Reebok gekauft hat, um sie platt zu machen, damit die Platz 1 sind weltweit.
Hammer. Ja, das ist und das sind halt so Dinge, so was nachhaltig schaffen, Kinder in Bewegung bringen. Und da werde ich auch nicht müde. Und das ist so, wo eigentlich die Nice-Gruppe hin will. Das wäre geil. Deshalb sage ich auch immer ins Nice. Wir haben da viele Eltern und Mamas sagen, können wir unsere Kinder mitbringen? Ich sage, ja klar, bring mit, natürlich.
Geil.
Man darf, ja klar, weil das ist ja auch dahin, eine Frau bringt ein Kind zur Welt. Und warum in Beziehungen, das läuft es dann immer, weil diese Frau fühlt sich dann unwohl in dem Körper und dann, obwohl sie das gerade das größte Wunder überhaupt vollbracht hat.
Mhm.
Und die kriegt dann noch nicht mal 2-3 Stunden, um an sich zu arbeiten, um wieder dahin zu kommen, wo es war. Mhm. Weißt du, die Frauen sind zufrieden, die Beziehung läuft wieder besser, deshalb sagt, bring die Kinder mit. Die rennen mit ihrer Babytrage bei mir und das ist Kids Welcome. Das ist wohl klar. Und ganz, ganz viele Ginzer haben das gar nicht.
Nee.
Das ist totaler Quatsch. Das ist genau die falsche Entwicklung. Du kannst ja da Aufsichtsabschlussklausel unterschreiben lassen. Die haben dann, die lassen ihr Kind sowieso nicht aus den Augen.
Mhm.
Weißt du, wie ich meine? Deshalb ist das ja wohl klar, für uns selbstverständlich. Und die Bewegung, das ist schon ein großes Ziel von mir.
Stell dir vor, du bist jetzt hier auf der Bühne und 1 Million Menschen stehen vor dir.
Yes, das mal ja. Ja.
Was würdest du ihnen mit auf den Weg geben, wenn du jetzt so 41 Jahre zurückblickst und du siehst jetzt, wo wir jetzt gerade uns befinden und jetzt sind hier 1 Million Menschen fiktiv vor dir und es gibt eine Message, den du dir mitgeben möchtest. Was wäre das?
Uff. So viel. Also es wäre jetzt nicht nur eine Message, aber im Endeffekt in Bewegung kommen. Und damit meine ich nicht in Bewegung, sondern wenn du dir das vornimmst, Erfolg hat 3 Buchstaben, T-U-N, tun. Und das ist immer so. Fang an und lass dir nicht einreden von irgendjemandem, du kannst was nicht machen. Und frag auch nicht zu viele Leute, du weißt selber, wenn du dich damals hättest beraten lassen von 10 von deinen engsten Leuten und die hätten gesagt, machst du, die hätten die alle gesagt, bist du dir sicher, was ist,
wenn
du scheiterst?
Ja.
Und dann stell die Gegenfrage, was ist, wenn es erfolgreich wird? Deshalb macht einfach, danach seid ihr eine Erfahrung reicher. Und ihr werdet schon immer wieder auf die Beine fallen. Glaubt mir.
Damit endet die Folge auch. Das war nämlich das Schlusswort von Mimi an der Stelle. Vielen, vielen Dank, dass du da warst.
Vielen Dank für die Einladung.
Es war tatsächlich geil, trotz 2 Stunden Wartezeit auf dich.
Ja.
Hätte ich mir aber auch nicht anders vorstellen können. Ganz, ganz viele tolle Einblicke. Interessanterweise hätte ich jetzt gar nicht erwartet, eigentlich so, dass es viel familiär wird. Ich habe eigentlich mehr Business erwartet und Sport und so. Aber irgendwie geht das bei dir so Hand in Hand einher und da ist auch viel passiert.
Ja.
Und das eine schließt das andere auch nicht aus.
Auf keinen Fall.
Und umso geiler fand ich so ein bisschen viele private, familiäre Einblicke bei dir zu sehen, mitzubekommen und zu verstehen, wie du das so verbindest, das eine mit dem anderen und wie wichtig es dir auch ist. Und ich habe vorhin gemerkt, Mimi war den Tränen nahe. Ich weiß nicht, ob wir das in irgendeinem anderen Podcast schon gesehen haben von dir, dass du so kurz vorm Heulen warst.
Ich glaube nicht, nein.
Aber es ist schön zu sehen, dass so ein strammer Kerl, der wirklich groß ist, breit ist, kräftig gebaut, Gefühle hat, auch nur ein Mensch ist, hinter der Figur Mimi Kraus. Und ja, danke, dass du da warst. Eine geile, richtig, richtig geile Folge.
Sehr gern. Hat richtig Bock gemacht. Ehrlich. Machst du gut, Junge.